Bärbel Schäfer, der Sonntagstalk in HR3.
So, mein Gast gießt sich noch schnell die Cola ein. Alexander Beuzert ist Mitte 40, fast Ende 40 und bekannt als Komiker Kurt Krömer. Alleinerziehender Vater von 4 Kindern und mittlerweile bekannt trockener Alkoholiker und war 30 Jahre depressiv. Wir reden am Sonntagmorgen über Depressionen. Ist das eine gute Idee, lieber Kurt Krömer? Guten Morgen.
Guten Morgen. Also ich bin 47, sag doch, wie das ist.
Also naja, ich wollte...
War jetzt sehr charmant. So,
habe ich doch nett gestartet, ne?
Hätte es auch sagen können, fast 50.
Gut, der alte Sack mit fast 50 ist Gast in meiner Sendung.
Genau.
Na.
Ja, also ich habe gelernt irgendwie, dass es immer gut ist, über Depressionen zu sprechen, als jemand, der depressiv war. Viele Leute denken so, oh Gott, darf ich den jetzt drauf ansprechen? Dann kriegt der ein Flashback irgendwie, alte Wunden werden aufgerissen oder so. Ist so nicht. Also ich habe das Gefühl, umso öfter ich darüber rede, umso besser geht's mir und umso besser habe ich das alles im Griff.
Dann werden wir das heute Morgen tun und normalerweise ist ja der Sonntagmorgen wahrscheinlich so ein Vormittag nach der Show, ne? Oder nach irgendeinem Live-Auftritt auf einer Bühne.
Ja, kann vorkommen. Also jetzt Corona-bedingt habe ich jetzt, ich weiß gar nicht, wann der letzte Auftritt jetzt war. Aber es kommt vor. Ich trete immer so auf, wenn ich darf, wenn es geht, dass ich 5 Tage im Monat auftrete und dann 25 Tage zu Hause bin.
Okay, das liegt natürlich daran, dass du die Verantwortung hast für 4 Kinder im Teenageralter. Und wie sieht sonst ein klassischer Sonntagmorgen aus an den 25 Tagen?
Ein klassischer Sonntag sieht aus, dass ich ausschlafe, wenn ich darf. So, dass ich das vorab bespreche und sage, ich würde gerne ausschlafen und dann stehe ich so um 9:30 auf oder so.
Das geht noch mit 47.
Das geht noch. Na, man wird ja im Alter, ist man ja dann immer früher wach, oder? Ne, wenn man im Rentenalter ist.
Frag mich ruhig so direkt.
Wenn man im Rentenalter ist, dann ist man doch um 6 Uhr morgens wach, obwohl man gar nicht an mehr arbeiten geht.
Genau, so, das Early-Bird-Syndrom kann ich dir jetzt von meiner Seite aus noch nicht bestätigen, aber ich habe das auch gehört. Sag mal, Depression ist ja eine Volkskrankheit, kann man schon fast sagen, wenn über 5 Millionen Leute in unserem Land daran erkrankt sind.
Von dem man das weiß.
Von dem man das weiß.
5 Millionen. Also ich glaube aber, so viele Gespräche, wie ich jetzt geführt habe, irgendwie so mit Journalistinnen und Journalisten, die mir alle sagen, also entweder haben das selber oder hatten das gehabt oder die Mutter hat es, Bekanntenkreis. Also jeder kennt ja irgendwie jemanden, der mal depressiv war oder es ist.
Glaubst du, dass das die offiziellen Zahlen sind und die Dunkelziffer liegt noch sehr viel höher?
Sehr, sehr viel höher, glaube ich, ja. Weil man sich einfach nicht traut, darüber zu sprechen, weil man Angst hat, man kriegt dann irgendwie Probleme auf der Arbeit. So. Was auch, glaube ich, noch wirklich ein Problem ist. Also ich habe mit Leuten gesprochen, mit einer Journalistin, die sagte, ich bin depressiv, ich würde meinem Chef niemals sagen, weil der würde mich dann nicht mehr einsetzen.
Du hast ja auch lange geschwiegen.
Ich habe lange geschwiegen, aber jetzt nicht aus dem Grund, weil ich dachte, ich kriege dann Probleme im Job so, weil das ist einfach nicht, ich bin selbstständig. Also ich schreibe meine Formate selber, ich kümmere mich um alles selber. Ich habe eine Zeit lang gedacht, das interessiert jetzt keinen. So. Mhm. Und in der Sendung mit Thorsten Sträter ist dermaßen irgendwie was geplatzt in den Leuten, dass ich da, glaube ich, 5.000 oder 6.000 Nachrichten bekommen habe, wo ich gemerkt habe, also ich glaube, da besteht großes Interesse.
So, das war sozusagen dein Coming Out, dein Outing. Genau zu diesem Thema im Jahre 2020. Bevor wir darüber sprechen, würde ich dich gerne nochmal fragen, hast du denn das Gefühl, dass Depression eine der oft unterschätztesten Erkrankungen auch tatsächlich ist?
Ja, ich glaube, es hat auch damit zu tun, dass man, also wir wissen da nichts drüber. Ich wusste das ja auch nicht. Also ich, rückblickend gesehen in der Klinik habe ich gelernt, dass ich 30 Jahre lang depressiv war. Also dass es immer so schwang zwischen leichter und mittlerer Depression und zum Schluss wirklich eine schwere wurde. Und ich bin da selber nicht drauf gekommen. Ich war 3 Jahre lang irgendwie, habe ich eine Ärzte-Odyssee hingelegt, war von Arzt zu Arzt bin ich gerannt und keiner konnte mir irgendwie helfen. Ne?
Aber wenn wir gleich über deine Symptome sprechen, dann frage ich mich eigentlich, was waren das eigentlich für Ärzte, die diese Symptome denn nicht so gedeutet haben?
Ja, keine Ahnung. Also es ist halt schwierig. So, ich war beim Urologen, also, ne, weil ich dachte, ich habe Hodenkrebs irgendwie. Ich habe mich selbst abgetastet und dachte, okay, jetzt habe ich es. Leider Gottes ist es jetzt Hodenkrebs. Dann gehst du zum Urologen und warum soll der Urologe jetzt wissen, okay, da liegt eine Depression vor? So, ne,
das ist ja jetzt eine
einfach, glaube ich, immer bei den, also nicht bei den falschen Ärzten im Sinne von, die hatten keine Ahnung, aber ich kann jetzt nicht zum HNO-Arzt gehen, wenn mir das Knie weh tut. Ne?
Aber wenn du Symptome hattest, wie Müdigkeit, wie nicht aufstehen können, in den Tag nicht reinkommen, diese unglaubliche Schwere, als wenn du 3 Rucksäcke mit dir mitschleppst, Das ist doch auch etwas, was man vielleicht beim jährlichen Check-up auch mal mit dem Hausarzt bespricht.
Ja, ja, ich war beim Hausarzt, der sagte dann, oh, die Cholesterinwerte sind zu hoch. Ne? Mhm. Und ich hatte dann irgendwie so 15 Kilo plus damals und dachte, okay, hurra, die nächste Diagnose, wunderbar. Ich bin zu dick irgendwie, muss abnehmen, auf die Cholesterinwerte achten und habe dann intensiv Sport betrieben, hatte so einen Personal Trainer, habe 20 Kilo abgenommen.
Und das, wo du gar keinen Sport magst.
Ja, ich hasse Sport, habe dann 20 Kilo abgenommen und jetzt zum Schluss irgendwie musste laut lachen, kam raus, nee, also Sport hat das überhaupt nicht gelegen. So. Und dann stand ich da mit fast 78 Kilo nur noch und habe jetzt wieder 15 zugenommen, ne? Weil ich dachte, okay, daran liegt es ja nicht. Aber das war so das Ding, dass du spinnst dich da so rein. Du sagst, okay, du bist ein bisschen dicker, die Cholesterinwerte sind zu hoch irgendwie, deswegen bist du halt müde. So, ne? Und dann denkst du, mach mal Sport, dann kommt das System wieder ins Laufen irgendwie, du wirst dann fit und dann wird die Müdigkeit abends zum Beispiel dann auch wieder kommen. Ne? Hast keine Schlafschwierigkeiten mehr dadurch und ja, so doktert man sich so durchs Leben dann halt. Ne?
Also das klingt so ein bisschen, als wenn man die ganze Zeit um den tatsächlichen Kern der Erkrankung dann herumgelaufen ist. Ja. Wir reden drüber heute im HR3 Sonntagstalk. Alexander Boyzahn ist mein Gast, 47 Jahre alt und bekannt als Komiker Kurt Krömer. Gleich mehr mit dir. Ihr hört den HR3 Sonntagstalk. Ich bin Bärbel Schäfer und der Komiker und Autor Kurt Krömer ist heute mein Gast. Diese Kunstfigur, die ist selbstsicher, die ist schlagfertig, die genießt den Applaus, die ist erfolgreich und stark. Alexander Boyzahn, so heißt Kurt Krömer bürgerlich, ist eher schmallippig, perfektionistisch, zerstörerisch, gereizt, launisch und gar nicht lustig. Wir reden heute über Depressionen, denn Kurt Krömer ist seit 30 Jahren depressiv, also eben auch Alexander Boyzahn. Kurt, wie würdest du denn die Krankheit Depression beschreiben?
Depression ist absolute Schwermut, Depression ist Antriebslosigkeit und auch absolute Emotionslosigkeit. Man verwechselt ja Depression immer mit Traurigkeit. Man denkt immer, es sind traurige Menschen, die sind den ganzen Tag am Weinen und sind traurig. Hatte ich nicht. Ich hatte keine Euphorie und keine Traurigkeit, die ich irgendwie benennen konnte. Das war einfach ein Gefühl in mir, was schrecklich war und was nicht zu beschreiben war.
Mhm. Also es fällt mir schwer zu glauben, dass du dafür keine Worte findest. Also es klingt ja wie eine negative Lebensspirale. Und ja. Im Grunde ist das ja auch eine Wahnsinnsleistung, das über 30 Jahre auszuhalten.
Naja, du unterscheidest ja eine Depression in drei Stufen. Es gibt die leichte, mittlere und schwere. Ne? Bei der leichten Depression reicht es, wenn du einmal in der Woche eine Stunde Therapie machst. Bei der mittleren ist es einmal in der Woche eine Stunde Therapie plus Antidepressivum. Und bei einer schweren Depression, die ich in den letzten 2 Jahren dann hatte vor der Klinik, das ist dann also sofort in der Klinik Antidepressivum und also dich komplett rausnehmen
lassen. Ja, aber 2 Jahre
lassen.
Hast du es noch durchgehalten. Ja. Was war denn dein Antrieb dann? Waren das die Sendung? War das das Bühnenprogramm? War das deine YouTube-Abrufe, die du dir regelmäßig angeschaut hast?
Ja, du weißt ja nicht, also ich habe ja 2 Jahre lang gesucht. So, das ist das Ding. Ne? Das ist auch, du hast jetzt gerade gefragt, Depression, erklär mal. Also du merkst ja, ich kann es nicht innerhalb eines Satzes erklären. Ich kann dir 3 Stunden noch irgendwie erklären, was in meinen Augen eine Depression ist. Ich werde nie auf den Punkt kommen. So, das ist das große Spiel zwischen mir und Thorsten Sträter, dass wir gesagt haben, wir werden jetzt bis zum Lebensende meinetwegen irgendwie darauf rumarbeiten, wie man das jetzt in einem Satz erklären kann, was eine Depression ist, das dann auf eine Postkarte kleben und es geht nicht,
weil es bei allen unterschiedlich ist. Also wenn man dein Buch liest, dann weiß man natürlich, du hast eben oft auch grundlos dann geweint oder du konntest das Bett nicht verlassen oder du hast dich manchmal überfordert gefühlt. Mhm. Also das sind ja schon Aspekte, die vielleicht, wenn uns jemand zuhört und sagt, ja, ich weine auch bei jedem Krimskrams oder bin nicht belastbar und habe das Gefühl, alles wird mir zu viel.
Ja, da musst du erst mal gucken. Also bei mir haben natürlich alle gesagt, das ist ja klar, sie sind alleinerziehender Vater, haben sehr anstrengenden Job, sie sind halt gestresst, also sie müssen von dem Stress runter. Ne? Hm. Das ist erstmal so das, was du von außen siehst und dann ist der Punkt gesetzt und danach wird dann nicht mehr geredet, weil klar ist, es ist einfach anstrengend. Also fragt man eine alleinerziehende Mutti oder einen Vati irgendwie, das ist ja kein Urlaub, das wissen wir alle. Also wir wissen selbst, dass es kein Urlaub ist, wenn man zu zweit irgendwie auf Kinder aufpasst, ob es 1 ist, 2 oder in meinem Fall halt 4. das ist anstrengend. Und als Depressiver denkt man sowieso immer, man macht sich ja mal klein. Man sagt, jetzt hör mal auf zu meckern und so. Ist doch alles soweit gut. Ist halt stressig, das vergeht ja jetzt nur 30 Jahre und dann sind sie aus dem Gröbsten raus. Weißt du? So. Das okay. Ist ja normal. Da würde man jetzt nicht die Selbstdiagnose stellen und sagen, oh, da liegt jetzt eine Depression vor. Mhm. Zumal man ja auch keine Vergleiche hat. Also,
das wäre nämlich noch meine Frage. Hast du niemanden in deinem Umfeld, der vielleicht, wenn man sich jemandem anvertraut, vielleicht sagt, das könnte das und das auch sein?
Nee, also ich habe ja auch, ich habe es ja auch verdrängt, so selber, ne? Wenn mich einer gefragt hat, wie geht's dir, habe ich ganz oft gesagt, zu 90% mir geht's gut. So, ich wollte das gar nicht, dass da jemand sich jetzt beschäftigt mit mir. Weißt du? Das ist so.
Und ist also, das schon Teil einer Depression, wenn du sagst, man macht sich klein, man will eigentlich auch dann ja gar nicht erzählen und sich letztendlich auch nicht öffnen?
Ja, es ist so, weil also als Depressiver denkt man immer, mein Gott, den anderen geht's ja viel schlimmer als mir. Ich darf mich jetzt nicht beklagen. So, es ist sicherlich auch noch so eine Erziehungsgeschichte von uns. Ne? Ich bin jetzt 47 irgendwie. Meine Eltern sind so, ist die Nachkriegsgeneration irgendwie. Da wurde nicht über Gefühle geredet. Da wurde nicht emotional gesprochen. Mhm. Da wurde gar nicht geredet. Also, weißt du? Und dann
willkommen
denkt man
in meinem
so,
Elternhaus.
Ja, genau. Also viele Leute haben jetzt schon gesagt, irgendwie schreib doch mal ein Buch über deine Eltern, weil das ist auch ein großes Thema. Die Alten reden einfach nicht. Und die Alten hätten auch nicht gesagt, irgendwie geh mal zur Therapie. Wenn ich zu meiner Mutter, die ist jetzt 73, sagen würde, geh mal zur Therapie, die würde durchdrehen, die würde sagen, das ist dann nur was für Kranke, weißt du?
Und letztendlich warst du dann ja, wir haben es jetzt schon ein, zwei Mal ausgesprochen, dein Alter mit 47, wenn du sagst, du hast seit 30 Jahren eine Depression, dann warst du ja auch als Teenager bereits depressiv.
Ja. Das schwang immer so hin und her, glaube ich, zwischen einer leichten und einer mittleren, die du nicht erkennst irgendwie. Da hast du keine akuten Symptome oder so, sondern du bist dann, ich würde sagen, ich war ein melancholisches Kind oder ein melancholischer Teenager so. Aber da hätte man von außen jetzt nicht sagen können, okay, du musst in eine Klinik. Ne?
Aber
also
so,
schon gar nicht damals. Es gab ja auch damals, als ich 13 war, da sind Kinder mit 13 oder mit 9 oder so, die sind da nicht zur Therapie gegangen.
Und würdest du sagen, das Abbrechen von Ausbildungen wie die Ausbildung zum Herrenausstatter beziehungsweise zum Einzelhandelskaufmann hat vielleicht auch damit etwas zu tun, nicht bei sich zu sein? Sich selbst ein bisschen auch fremd zu sein?
Nö, das mit dem Abbruch, da bin ich heute, also ich bin nicht stolz drauf, aber das war die richtige Entscheidung, weil ich nach einem Jahr Ausbildung gemerkt habe, Leute, tut mir leid, das ist jetzt nicht mein Ding. So, ne? Wir wurden damals so erzogen, nach der 10. Klasse habe ich die Schule verlassen, kam aus einem Arbeiterbezirk, da hat man dann eine Lehre gemacht und dann war man fertig mit der Lehre und man hat dann diesen Beruf 44 Jahre bis zur Rente ausgeübt, wo ich nach einem Jahr gesagt habe, also nee, das ist jetzt nichts für mich, das muss ich jetzt abbrechen, da muss was anderes kommen.
Und dann kam es ja auch anders. Die Prominenz des Kurt Krömer ist, glaube ich, den meisten von uns bekannt. Deine Formate sind unglaublich beliebt. Sie kommen nicht ganz an die Quote vom Sonntagstalk ran, aber ich freue mich, dass du heute mein Gast bist.
Das ist mein Ansporn, weißt du? Das ist immer, ich stehe jeden Tag auf und denke, Mensch, also wenn die Bärbel Schäfer da nicht wäre, dann wäre ich der
machen?
King of Currywurst. Aber so, weißt du, sagt man immer, ich muss halt besser werden. Und das ist mein Ziel.
Darüber denke ich jetzt nach, spiel einen Song und wir sind gleich wieder im Gespräch. Kurt Krömer, unser
Dank.
Gast. HR3, ihr hört den Sonntagstalk, ich bin Bärbel Schäfer. Und klar, es gibt Themen, über die spricht man einfach nicht so gerne. Depression ist das, Einsamkeit, Alkoholsucht. Und ich habe mir heute den Comedian Kurt Krömer eingeladen. Und der saß vor einigen Jahren, also vor knapp 2 Jahren, mit einem anderen Comedian in seiner eigenen Sendung, Che Krömer. Und hat dort das erste Mal öffentlich über seine Depression gesprochen. Das gab eine riesige Welle an Reaktionen. Er hat also das Tabu gebrochen. Frage, lieber Kurt, viele haben von uns ja vielleicht Angst, das im Job anzusprechen, haben Angst vor Nachteilen. Hast du dir diese Frage gestellt, ob dir ein Coming-out im Fernsehen vielleicht auch schaden würde?
War für mich eine Frage, die ich aber relativ schnell jetzt beantworten konnte mit ist mir doch egal, weil ich bin ja selbstständig, mache ja meine Sachen selber. Also bei mir ist jetzt, ich bin in einer komfortablen Situation, ich bin jetzt, habe jetzt keinen 9-to-5-Job und habe einen Chef über mir, der sagt, ich schmeiße dich hier raus, sobald du nicht funktionierst oder so. Ne? Wer soll mich jetzt rausschmeißen? Die
aber
ARD
wenn du
vielleicht.
Nicht funktionierst, dann funktionierst du ja vielleicht auch nicht vor dem Rotlicht oder hat das immer geklappt?
Du hast ja gesehen irgendwie, das hat ja durchgehend, das hat ja sogar während des Klinikaufenthalts geklappt, weil ich nach 4 Wochen einen Break gemacht habe und gesagt habe, Leute, ich bin mal 2 Wochen weg, ich mache Che Krömer. Das hat ja keiner gemerkt. Ich bin ja aufgetreten, ich habe ja zig Tourneen gemacht irgendwie. Da bist du vielleicht mal ein bisschen besser, mal ein bisschen schlechter, aber das hängt dann auch mit der...
Aber das heißt, man kann auch in einer Depression dann funktionieren mit den Dingen, mit denen du ja jonglieren kannst. Mit Worten, mit Komik, mit all dem, was dir ja geschenkt wurde als Talent. Oder bist du dann danach ins Hotelzimmer, hast alles abgedunkelt, deine Schlafmaske aufgesetzt und durchgeweint bis zum nächsten Morgen. Gab es irgendeine
Reaktion? Ja, bis auf die Schlafmaske war alles dabei, ja. Ich bin gerade zusammengezuckt, weil du gesagt hast, du hast funktioniert. Das ist in der Klinik, haben wir lange immer drüber geredet, weil wir alle, also die Mitpatienten und ich, immer gesagt haben, auf die Frage, was wünschst du dir für zu Hause? Dann haben wir immer gesagt, na, ich möchte, dass es zu Hause funktioniert. Mhm. Und dann ist die Therapeutin immer zwischen die Geräte, statt die fragt, erklären Sie uns doch mal es, was ist denn es und warum funktionieren? Also eine Maschine, ein Roboter funktioniert und wenn der nicht mehr funktioniert, dann ist blöd, aber Sie sind doch Mensch. Also Ihnen geht's heute mal gut, morgen geht es ihnen vielleicht schlechter. Sie können ja nicht gleichgehend immer irgendwie in Anführungszeichen funktionieren.
Deswegen. Aber wenn 5000 Leute ein Ticket für eine Kurt-Krömer-Show gekauft hat, die am Freitagabend um 20 Uhr losgeht, ist das ja was anderes, als wenn du einen Termin mit mir jetzt vielleicht verschiebst, was auch sehr anstrengend und schmerzhaft ist natürlich für mich. Aber dann stehst du ja
um 20 Uhr. Dass du genauso anstrengend bist, wie also erstmal, dass du anstrengend bist. Darf ich das für meinen Beauty-Blog bei Insta schreiben? Bärbel Schäfer ist anstrengend.
Kannst du gerne schreiben. Aber
Auftritte waren...
Das ist doch funktionieren, dann pünktlich da zu sein, trotz dieser schweren Erkrankung.
Also es war schon so, wie du gesagt hast, dass wenn ich wusste, ich habe jetzt einen Auftritt um 8 irgendwie, dann war der ganze Tag im Eimer und auch danach. Also ich kann mich erinnern an einen Auftritt, den ich in Leipzig hatte. Dann bin ich um 12 Uhr im Hotel in Leipzig angekommen. Um 20 Uhr war der Auftritt und ich habe die ganze Zeit im Bett gelegen und habe meine Energie zurückgehalten. Ich habe kein Wort gesprochen mit niemandem, habe das Handy ausgemacht, habe gesagt, ich kann jetzt kein Wort sprechen. Ich brauche die Kraft für heute Abend um 8. Mhm. Also da kannst du sehen, wie beschissen die Zeit davor war und auch danach. Und während des Auftritts war es so, wie mir wird Schokolade geschenkt oder jemand hat einen Kuchen gemacht. Also ich war da sehr dankbar für, dass ich das hatte. Dass du kommst auf eine Bühne und kriegst Applaus, die Leute lachen, Adrenalin schießt dir durch den Körper. Das war ein großes Geschenk. Mhm. So, diese 2 Stunden waren die schönsten 2 Stunden des Tages. Aber davor war es schlecht und danach auch. Und von daher war es eine untragbare Situation, ne?
Und dieses Untragbare hast du ja in einem deiner Formate mit einem sehr sympathischen Gast, nämlich dem Thorsten Sträter, dann öffentlich gemacht. Mhm. Warum im Fernsehen?
Weil als wir die Sendung aufgezeichnet haben mit Sträter, das war 5 Monate, nachdem ich die Klinik verlassen hatte und bei mir wirklich Silvester im Kopf war. Und es waren so positive Silvester-Raketen. Das ist mir alles durch den Kopf geflogen irgendwie. Ich war happy darüber, dass ich aus der Depression herausgefunden habe. Ich war happy darüber, dass ich meine Vergangenheit aufgearbeitet habe. Ich war happy darüber, dass ich die Depression bis heute nicht verteufel. Ich gucke nicht zurück und sage, ach Gott, ich armer Mensch, 30 Jahre lang, mein ganzes Leben ist zerstört. Nee, ich sag jetzt, ich bin jetzt 47 Jahre alt, fühle mich fit irgendwie. Jetzt ist die schönste Zeit in meinem Leben und ich möchte das teilen. Ich möchte das aus meinem Kopf raus haben, weil ich viele Sachen zu erzählen habe, was diese Krankheit angeht. Mhm. Ne?
Gab es noch eine Überlegung, bevor ihr dann drüber gesprochen habt, oder war das ein spontaner Moment? Denn das ist ja jetzt auch hinreichend bekannt, dass Thorsten Sträter dich gewarnt hat und hat gesagt, wenn du das jetzt aussprichst, dann passiert was. Dann gibt es eine riesige Welle von Reaktionen und die du alle nicht letztendlich beantworten kannst.
Ja, das war wie früher, dass, wenn du jetzt dein Zimmer nicht aufräumst, kommt morgen der Weihnachtsmann nicht. Also das sind ja Sachen, das triggert mich seit 25 Jahren, wenn einer zu mir sagt, das darfst du nicht, du darfst jetzt nicht das Feuerzeug nehmen und drüben die Scheune anbrennen, dann kannst du davon ausgehen, innerhalb von 5 Minuten brennt die Scheune. Also du darfst die Lehre nicht abbrechen, du darfst als Arbeiterkind kein Künstler werden, du darfst nicht auf eine Bühne. Denn früher hatte ich nur 2 Nummern, hab gesagt, ich will ein Soloprogramm. Na, das kannst du, das darfst du nicht. Oder du darfst ja nicht ins Fernsehen. Du bist der Bühnenkünstler. Ne? Du darfst auch nicht nach Afghanistan fliegen. Du darfst dich politisch nicht äußern und 6 Jahre lang gegen die AfD stänkern. So, das sind alles Sachen, die man nicht darf. Und die kommen bei mir auf die Liste, wo ich dachte, na, jetzt vielleicht dir mal zeigen, was ich hier darf und was ich nicht darf. Ne?
Und ist es so eingetreten, wie er es prophezeit hat? Das klären wir gleich. Kurt Krömer, heute unser Gast im HR3 Sonntagstalk. Was ist das Schlimme an Depressionen? Da würde wahrscheinlich jeder was anderes antworten. Die Schwere, die Euphorielosigkeit, das nicht aus dem Bett kommen. Kurt Krömer sagt, dass du denkst und denkst und denkst, aber nie zu einer Lösung kommst. Das ist das Schlimme an einer Depression. 100.000 ungelöste Probleme schwirren dir durch den Kopf, die du andauernd immer wieder durchdenkst. Du darfst nicht alles glauben, was du denkst, Kurt Krömer. Ist das dann so?
Naja, das, wenn ich jetzt depressiv wäre, hätte ich gehört jetzt gestern, okay, du hast morgen ein Interview mit Bärbel Schäfer. Als Depressiver hätte ich gedacht, ach Gott, nee, bitte nicht, dann macht die mich fertig oder dann kramt die irgendwie im Privatleben rum und ey, habe ich überhaupt keinen Bock. Wie lange will die, oh nee, frag sie, ob es auch in 5 Minuten geht oder frag sie am besten, ob es gar nicht geht. Ne? So, also man denkt dann so darüber nach, wie schlecht das Interview werden könnte und in der Klinik habe ich halt gelernt, also du darfst nicht alles glauben, was du denkst und auch den Spruch irgendwie wirst du schon sehen. Also du wirst ja während des Gesprächs mit Frau Schäfer merken, ob das jetzt doof ist oder nicht. Vielleicht wird es auch schön und dann hast du dir stundenlang umsonst irgendwie einen Copy gemacht darüber. Ne?
Und wie ist es jetzt?
Ja, es ist wunderschön.
Wirklich?
Das sage ich dir als gesunder Mensch, sage ich dir das. Mir wächst jetzt zwar eine lange Nase, aber ich bin ja Profi, weißt du? Nee, es macht mir wirklich Spaß. Und ich hätte, glaube ich, also ich habe mein Afghanistan-Buch damals geschrieben irgendwie, da gab es auch eine Flut von Anfragen und da habe ich diese Presserutsche, die ich jetzt mache, zum Beispiel nicht gemacht. Da dachte ich dann, oh nee, habe ich keinen Bock drauf. Und ich weiß es nicht, vielleicht war es die Depression, die gesagt hat, ach komm, lass mal da jetzt mit den ganzen Leuten darüber zu reden, brauche ich jetzt nicht.
Aber dieser Schutzmechanismus war ja eigentlich immer wieder da, dich in eine Art Kokon einzuhüllen, dass man Dinge absagt oder verschiebt oder nicht das volle Programm dann macht. Also dieser Schutzmechanismus ist dann doch da.
Ja, dass man nicht mehr macht, als man eigentlich machen müsste. Das ist auch Depression. Ne? Also ich habe Tage gehabt, wo ich duschen war, aber gesagt habe, die Haare wasche ich heute nicht, das mache ich morgen, das schaffe ich jetzt nicht. Also es hört sich so profan
Obwohl
an.
Obwohl du schon unter der Dusche gestanden hast. Und du hast ja eine Wahnsinnsmähne. Ja, da ist ja für Riccardo Simonetti kann da ja
da
ganz
ist,
neidisch werden.
Ist nicht mehr viel vorhanden bald. So. Aber weißt du, was ich meine? Dass man unter der Dusche steht und denkt, wenn ich jetzt die Haare nass habe, dann muss ich mir die föhnen, dann muss ich mir die stylen vielleicht oder so. Dass man da sagt, ich mache nur das Nötigste, das, was ich wirklich machen muss. Mache ich so. Und wenn die Frisur nicht sitzt, setze ich mir halt ein Cappy auf, weißt du?
Also das auch loslassen und eben da nicht, wir haben es vorhin Funktionieren genannt, auch in solchen kleinen Alltagsdingen. Andererseits hast du ja noch Urlaube gebucht mit einem guten Kumpel und ihr seid in eine der schönsten Städte gefahren, nämlich nach Rom und sagst trotzdem, du hättest den ganzen Tag heulen können, weil alles so schön war für ihn. Der hat jede Säule umarmt, so schreibst du es in deinem Buch.
Ja,
und
Pantheon. Wir waren im Pantheon, hat gesagt, wir müssen zum Pantheon, ich muss die Säule umarmen. Ja. Und ich dachte, sag mal, hast du sie noch alle? Also ich habe mir das gedacht, ich habe es nicht ausgesprochen, weil ich dachte, ich will dir hier nicht den Urlaub kaputt machen, aber Rom 2020 im Januar war der erste wirklich starke Depressionsschub, den ich bekommen habe, wo du von jetzt auf gleich, also du merkst das ja nicht, wenn du es merken würdest, aha, das ist jetzt eine Depression, die einsetzt, dann wäre es ja vielleicht noch gut, aber so ist es, also dein
aber alles verfinstert sich. Aber was war anders? Weil du warst ja nicht gerührt, du hattest keinen Bock, die Säulen zu umarmen, aber du wusstest im Nachhinein dann wahrscheinlich, das ist ein richtig starker depressiver Schub.
Absolut, ja, ich habe da katastrophisiert irgendwie. Ich reise unheimlich gerne, bin unheimlich gerne in Städten, in Fremden noch unterwegs und quatsche mit fremden Leuten und freue mich darüber. Das muss nicht Rom sein oder Paris, es gibt andere schöne Städte. Und ich war da und war emotionslos. Ich bin da 8 Stunden lang sind wir jeden Tag durch Rom spazieren gegangen und ich hatte kein Gefühl. Da ist jetzt hier das Pantheon, der umarmt die Säule, wo ich dachte, nee, ist mir irgendwie zu blöd. Also ich weiß nicht, einen Kumpel eine SMS geschrieben, habe gesagt, fahr bloß nicht mit deiner Freundin nach Rom, das ist ja total scheiße. Und im Nachhinein habe ich gemerkt, ich bin ja dann nochmal im letzten Jahr jetzt nach Rom geflogen, weil ich dachte, ich muss mich bei der Stadt entschuldigen. So. Und das Erste, was ich gemacht habe, ich bin zum Pantheon und habe die Säule umarmt. Und habe gedacht, Mensch, da hat er recht gehabt.
Hat denn dieses taube, watteartige, dumpfe Gefühl der Alkohol wegspülen können? Denn im Grunde war es ja eine Krankheit und eine Sucht, die du kombiniert hast.
Ja, ich habe das rückwirkend dann auch gemerkt, dass ich Alkoholiker wurde, weil ich dachte, ich kann das wegspülen. Ich kann diese negativen Gedanken, auch da wusste ich ja nicht, bin jetzt seit 11 Jahren trocken. Vor 11 Jahren, als ich neu getrunken habe, vor 12 Jahren. wusste ich das nicht. Ich habe am Sonntag, sagen wir mal, ganz viel getrunken. Das kennt jeder von uns. Du trinkst viel und denkst dann am nächsten Tag, oh Gott, das war ja zu viel. Jetzt muss ich aufpassen. So, ne? Das habe ich geschafft bis Mittwoch. Dann verfinsterte sich alles. So, im Nachhinein weiß ich, ich wurde depressiv, dachte aber, nee, das ist die Psyche. Die will jetzt, das ist jetzt der Entzug. So, die Psyche braucht jetzt den Alkohol. Ich habe mir Alkohol zugeführt, habe wieder gute Laune bekommen und war natürlich in so einem Teufelskreis drin. Ich habe mich den ganzen Tag geschämt und dachte, warum warst du denn bis 4 Uhr morgens in der Kneipe oder warum hast du heute fast 20 Bier getrunken? Du solltest dich was schämen. So. Das kannst du doch nicht machen. So, hab dich mal im Griff. Ne? So, und das hat lange gedauert, bis ich akzeptiert habe, jawohl, hallo, mein Name ist Kurt Krömer, ich bin 47 Jahre alt und ich bin alkoholkrank. Peng, aus.
Und das ist die große Ehrlichkeit, das ist der Real Talk, das sagst du ja, den wollen ja immer alle und den lieferst du jetzt.
Das ist also der schönste Moment, wenn ich mit ganz fremden Leuten, irgendwie mit Geschäftspartnern oder irgendwas am Tisch sitze, beim Italiener oder irgendwo und die gehen dann die Weinkarte durch. Also ich stehe jetzt nicht auf und nehme ein Megafon, aber ich sage dann, ja hallo, ich bin trockener Alkoholiker und die Diskussion ist vom Tisch so, ne? Weil du ja sonst, wenn du sagst, trink heute nur Wasser, sofort gefragt wird, bist du krank. Ich habe gemerkt, wenn man sich outet als alkoholkrank, als trockener Alkoholiker, dann sieht man an den Augen des Gegenübers immer, dass die dann sofort über ihr eigenes Trinkverhalten nachdenken. Und man sieht dann so, okay, jetzt denkst du gerade, ich trinke vielleicht auch ein bisschen viel. Ne?
Okay, das lassen wir jetzt mal unseren HR3-Hörer und Hörerinnen, lieber Kurt, dass sie darüber mal nachdenken können, oder?
Da sollen sie mal jetzt ins stille Kämmerchen gehen und
genau,
mal nachdenken.
Genau, und dann sind wir dran und wir können das sogar noch toppen. Kurt Krömer trinkt seine Cola.
Ja.
Ist trockener Alkoholiker seit 12 Jahren und hat über seine Depression geschrieben. Ein sogenannter Real Talk, wie meine Jungs sagen würden. Und die Vergangenheit auf den Tisch gelegt, die dunklen Seiten alle auf den Tisch gelegt. Aber ein Alkoholiker im beruflichen Dauerstress, der sich dann nochmal plötzlich frisch verliebt, da könnte man noch einen draufsetzen, oder?
Was kann man da jetzt noch draufsetzen?
Da könnte man noch die Impotenz draufsetzen.
Ach so, ja, genau. Ja, ist auch leider.
Also du hast überall gesagt, ich bin dabei.
Negative Randerscheinung bei depressiven Menschen, weil ich habe mal 2 Stunden dann beim Sexualtherapeuten gesessen und der hat mir das so wunderbar erklärt, dass wenn du zu viel denkst, also zu viel Probleme hast irgendwie, dann koppelt sich das Lustzentrum ab vom Gehirn und sagt, pass mal auf, krieg mal da oben jetzt bitte alles erstmal auf die Reihe und dann kannst du dich hier unten wieder melden. Also ich hatte dann irgendwann mal meinen Hoden abgetastet, hab so einen Knubbel gefunden irgendwie, bin panisch zum Urologen gerannt und dachte, ich hab Hodenkrebs, ne? Dann dachte ich natürlich, Nikotin macht impotent, so die Bilder kennen wir alle. Dachte ich, okay, das kann es sein. Also du merkst, ne, ich war andauernd irgendwie immer auf der Suche nach Sachen, die weit weg waren. Also hätte alles sein können, aber eigentlich war es die Depression so. Ne?
Aber eigentlich denkt man, du bist doch so ein kluger Kopf, du bist so schlagfertig. Warum hast du immer an der falschen Stelle gesucht? Also es ist ja gut, dass du deine Hoden abgetastet hast und dass es zum Glück ja auch kein Hodenkrebs dann am Ende war. Ja. Aber ehrlich gesagt, ist ja Impotenz jetzt bedingt durch Alkohol, Rauchen oder durch Depression wahrscheinlich das noch größere Tabu als all die 3 anderen Themen.
Glaube ich auch. Dadurch, dass es Tabus sind, dass du halt, ich habe mich geschämt davor zu sagen, irgendwie, ich gehe morgen zum Urologen, weil ich denke, ich habe Hodenkrebs und ich habe auch nicht gesagt, dass ich impotent bin. Ne? Und es ist ein Tabuthema. Und wenn du ein Tabuthema hast, dann kannst du nur eine Sache machen, die das mit dir selber irgendwie ausmachen. So, wenn jeder darüber sprechen würde und sagen würde, pass mal auf, wenn du viel Stress hast, kann es sein, dass du impotent wirst. Ne? Impotenz dachte ich auch immer, impotent, du bist, dann kriegst die Ansage impotent und dann war es das so. Ne? Gibt's auch. Leider Gottes gibt's das auch.
Wie war es das? Also das kommt dann nicht zurück, die Reaktion?
Ja, dass du, also ich habe einen Kumpel, der wurde wirklich in der Prostata operiert irgendwie und da ist das Lustzentrum zerstört dadurch. Ne? Mhm. Das waren auch Gespräche, die hatte ich glaube, eine Woche vor dem Urologen dann geführt. Das sind so Gespräche, wo du denkst, na Heidewitzka, jetzt geht's aber ab hier, wenn ich denn zum Urologen gehe. Und dann auch überlegt habe, du feiges Schwein, irgendwie warst jetzt 20 Jahre lang auch nicht beim Urologen wegen irgendwie Vorsorgeuntersuchung oder so und dachte, na da kann der Krebs natürlich ordentlich streuen so, ne? Also, wenn du
kann man sich ja vorstellen, wie du zu diesem Termin gegangen bist, mit was für einem Adrenalinspiegel.
Der hatte Angst, also der mein Urologe, ich muss mich jetzt vielleicht mich nochmal bei ihm entschuldigen.
Ja, du hast dich bei Rom schon entschuldigt, du solltest auch nochmal zu deinem Urologen gehen.
Und den umarmen.
Ja, der ist ja mit dem Stuhl so ein bisschen sogar vor dir als Patient zurückgerollt.
Der hatte richtig Angst, ja, der wusste so, wer ich bin, ne? Also wir kannten uns vorher nicht, er kannte mich nur aus dem Fernsehen, hatte sich eigentlich drum gefreut, so jetzt kommt der Kurt Krömer, dann kann man ein bisschen nett quatschen und so, ein bisschen untersuchen. suchen nebenbei. Und der ist mit seinem Stuhl zurückgefahren, weil ich war kreidebleich, ich war panisch gewesen irgendwie und hatte Todesangst halt, ne?
Und wie hast du das dann in deiner verliebten Phase mit der Frau geklärt?
Na, ich habe Pillen verschrieben bekommen. Also jetzt keine Viagra-Pillen, sondern ich weiß gar nicht mehr, wie die hießen. Aber jedenfalls hat man sich davon eine eingepfiffen irgendwie und konnte dann so 3 Tage Sex haben. Aber auf so eine ganz komische Art und Weise. Du musst auch die eine Stunde vorher nehmen. So. Und wir alle wissen ja jetzt nicht oder planen jetzt, pass mal auf, Schatz, um 8 Uhr haben wir Sex. So bis 20.03 Uhr oder bis 20.04 Uhr oder so, ne?
Ja, das war dann aber so bei Krömers
dann
zu Hause, ne?
Dann nimmst du dir die Pille irgendwie um 19 Uhr und denkst so, okay, jetzt ruft dich die Freundin an und sagt, die kommt erst um 11. So, ne? Dann kriegst du ein Problem. Und ich habe mich da, also, ich habe mich geschämt.
Frage, auch, ne? Eine Frage des Timings. Wenn du dann schon völlig bereit natürlich auch die Tür öffnest, dann war die Vorfreude ja schon groß.
Ja, ja, aber wenn es dann heißt, ich habe heute keinen Bock irgendwie, dann stehst du halt doof da. Dann gehst du ins Bad, zählst die Pillen und sagst, okay, 3 habe ich noch. Noch, ne? Aber ich habe mich auch geschämt. Also ich habe mich geschämt, mit der Frau darüber zu reden. Ne? Das ist so kompletter Blödsinn, wenn ich das jetzt so im Nachhinein betrachte. Irgendwie, dann geht es da wirklich um Ehrlichkeit und um Schwäche und so. Es viele Leute, Journalisten, also Männer, fragen mich, weil es auch im Buch steht, weinen sie denn noch in der S-Bahn, weil ich das da so reingeschrieben habe, ne? Dass ich manchmal vor Freude weine. Und das beinhaltet so, diese Frage beinhaltet dann doch so ein bisschen, naja, sie als Mann, weinen sie denn noch öffentlich? Mhm. Weißt du, so, wo ich denke, da sind so viele Sachen, über die wir nicht reden oder über die wir uns einfach nicht einigen und sagen, das ist doch völlig normal, so, weißt du?
Aber es war in diesem Fall ja vielleicht als kleine Erklärung noch keine ganz so lange Beziehung. Nee. Und vielleicht, da will man sich ja am Anfang sowieso immer erstmal von der besten Seite präsentieren und dann.
Ja, vor allem hatte ich ja nur Probleme. Also da war diese Depression, die ich selber noch nicht benennen konnte. Ich war den ganzen Tag scheiße drauf irgendwie dadurch. Natürlich, ich hatte diesen stressigen Beruf. Ich bin alleinerziehender Vater. Und dann muss man der Frau, die man erst seit ein paar Monaten kennt, auch noch sagen, pass mal auf, im Bett läuft auch nichts. Weißt du? Also da war ja gar nichts mehr da. Das ist ja einfach nur noch, komm vorbei, setz dich mir gegenüber und lass uns unterhalten oder zusammen die Wand angucken. Weißt du, da habe ich dann schon gedacht so, boah, was denn noch, die arme Frau.
Gut, du kannst dir jetzt A, dein Buch schicken oder sie nochmal anrufen oder seid ihr noch zusammen?
Nee, wir sind nicht mehr zusammen.
Kurt Krömer ist unser Gast im hr3 Sonntagstalk. Du hast eben erzählt, das Schlimme an Depressionen ist eigentlich, du denkst und denkst und denkst und eigentlich kommst du nie zu einer Lösung und machst dich vielleicht verrückt mit Problemen, die gar keine sind. Aber du hattest Probleme. Wir haben drüber gesprochen, über die Impotenz, über Alkohol, über den Alltag schaffen mit 4 Kindern und irgendwie noch Zeit für sich selber haben. Es gab einen Punkt, an dem es einfach nicht mehr ging. Und du hast eine Einweisung in die Klinik bekommen oder hast du dir die selbst gesucht?
Ich habe mir die selbst gesucht und habe dann um so ein Gespräch gebeten mit einem Psychiater, der mich erstmal, ja, der mich einstuft, dem man erstmal sagt, was habe ich jetzt die letzten 2 Jahre, und das Gespräch habe ich dann geführt.
Mhm. Und war das gleich ein Volltreffer? Also war das gleich die richtige Klinik, der richtige Ort für dich?
Also das Gespräch war das Richtige, die Fragen waren die richtigen, weil der hat mir 20 Fragen gestellt. Ich habe überall gesagt, ja, genau so ist es. Mhm. Also ich habe da auch an dem Tag einen Nervenzusammenbruch gekriegt und habe geweint, wie ich noch nie in meinem Leben geweint habe, weil ich einfach dachte, ach du Scheiße, hier ist der Ort, den ich gesucht habe.
Also war das so ein bisschen wie angenommen werden oder nach Hause kommen?
Ja, und auch, dass man verstanden wird. Also es gibt ja diese negativen Sachen, dass dir jemand sagt, du immer mit deiner schlechten Laune, wo man denkt, oh Gott, der versteht gar nichts so. Oder dass
reiß
man
dich
eben
mal zusammen,
reiß
geh mal,
dich
an
mal
die
zusammen.
Luft.
Bei Frauen sagt man immer, sie ist hysterisch jetzt gerade, ne? Das wird auch mal gerne genommen. Oder reiß dich mal zusammen, anderen Leuten geht's viel schlechter als dir jetzt gerade. Du hast da jetzt überhaupt, du darfst dich ja gar nicht beklagen.
Und was hat der dich gefragt? Was genau die Punkte waren, wo du das Gefühl hattest, das sind die richtigen Fragen?
Der geht die Punkte durch, wie zum Beispiel, leiden sie an Schlaflosigkeit, ne? Also dieses Ding, ich bin abends, konnte ich nicht einschlafen und morgens konntest du nicht richtig wach werden, weil ich nach dem Wachwerden irgendwie dachte, ey, hoffentlich ist bald wieder spät abends und ich kann mich wieder hinlegen.
Morgens, ne? Dachtest du das schon?
Morgens, ne? Ja, genau. Diese Antriebslosigkeit, diese Emotionen, die nicht da sind halt, ne? Das ist so eine gewisse Gleichgültigkeit da irgendwie herrscht, dass du sagst, es ist mir alles egal, ob das schön ist oder traurig, ne? Und ich habe gelernt, du kannst auch zum Hausarzt gehen und der kann dich erstmal, der kann das auch einschätzen schon. Der kann dich auch, der kann dir auch Fragen stellen, kann sagen, naja, ich glaube, da liegt eine Depression vor und überweist dich dann an einen Psychologen.
Aber jetzt klingt es so einfach nach einer jahrzehntelangen Odyssee von Ärzten. Das ist doch eigentlich verrückt, als wäre so ein Vorhang an so einem völlig verrauchten Fenster aufgegangen.
Ja, weil man sich, also wie gesagt, ich habe mich ja genauso wenig mit Depressionen auseinandergesetzt wie viele andere Menschen auch. Also für mich hat das nicht stattgefunden. Depressionen kannte ich nicht, kannte auch niemand, der Depressionen hatte oder der es zugegeben hat. Vielleicht habe ich Leute, die depressiv sind, aber nicht darüber sprechen. Mhm. Und bei einem Beinbruch ist es schön erklärbar. Ein sechsjähriges Kind weiß, okay, Beinbruch heißt Gips, Gips heißt sechs Wochen Gips heißt, die Muskeln sind verkümmert, müssen wieder aufgebaut werden, ist eine längere Geschichte.
So, aber wir hatten doch zum Beispiel Robert Enke, wir hatten doch auch andere Prominente, die genau dieses Thema nochmal in die Öffentlichkeit gebracht haben. Du bist ja selbst eine Person der Öffentlichkeit. Mhm. Ich frage mich, nimmt man das dann nicht wahr?
Es ist genauso wie mit Alkoholsucht. Ne? Ich habe eine Therapie angefangen, weil ich halt dachte, da stimmt irgendwas mit mir nicht. Meine Therapeutin hat mich nach der zweiten Stunde, das war mal morgens um 10 gefragt, sagen Sie mal, haben Sie heute schon Alkohol getrunken? So. Und ich hatte am Tag davor meistens so viel getrunken, dass ich das noch ausgedünstet habe. Und ich bin aus der Therapiestunde raus. Es war, weiß ich nicht, 13, 14 Uhr. Habe mir 3 Bier gekauft, habe mich im Park gesetzt, habe einen großen Schluck aus der Pulle genommen. Um 14 Uhr habe mein Manager angerufen damals und habe gesagt, du glaubst nicht, was die mir gerade sagen wollte, dass ich anscheinend ein Alkoholiker bin. Ne? Mhm. Also du raffst das nicht, du gibst es auch nicht zu, du belügst dich selber. Mhm. So. Ne?
Also anders kann man sich das ja nicht erklären, weil als Außenstehender hat man dann ja das Gefühl, das ist doch so eindeutig. Mhm. War neben dieser...
Ja, weil es auch so, guck mal, mit Trinken zum Beispiel, ich habe jahrelang gesagt, ich bin kein Alkoholiker, weil ich nicht morgens aufstehe und eine halbe Flasche Schnaps trinke. Mhm. So, ne?
Aber wenn du mittags mit 3 Dosen Bier im Park sitzt, hast du ja auch ein Problem.
Ja, und dann rechtfertigst du das, dass du sagst, also ich habe jetzt gerade Stress, jetzt muss ich mal ein Bier trinken, weißt du? Mhm. Also wenn ich jetzt zum Beispiel noch trinken würde, ich weiß nicht, ob ich bei dir da durchkommen würde, aber dass man sagt, wenn wir jetzt persönlich beieinander stehen würden, irgendwie, Bärbel, wir haben uns lange nicht gesehen, lass uns doch mal ein Säckchen trinken, weißt du? Vielleicht trinkst du das dann mit, keine Ahnung, aber man könnte es etablieren. Ich könnte zu jeder Tageszeit sagen, also jetzt, das war so eine schwere Woche, jetzt erstmal ein schönes Bier.
Und das machen ja wirklich viele. Es gibt ja immer einen Grund, warum du eine Flasche dann öffnen kannst.
Genau. Immer, jeden Tag,
hat
rund um die Uhr.
Neben den Emotionen dieser Müdigkeit, auch dieser inneren Antriebslosigkeit und Passivität, so als hättest du eine innere Handbremse bei dir gehabt, auch Emotionen wie Wut eine Rolle gespielt? Also
ja,
sich gegen dieses Stumme so aufzubegehren.
Ja, komischerweise ist bei Depressiven geht Wut und Zorn geht ganz gut. Also du kannst dich wunderbar 8 Stunden lang zornig, wütend über irgendwas aufregen, über eine Begegnung, über einen Menschen irgendwie, mit dem du Stress hattest oder wo du weißt, das ist jetzt irgendwie unangenehm, den jetzt wieder anrufen zu müssen. Und da kann man wunderbar als Depressiver katastrophisieren und sich die Nächte um die Ohren schlagen. Ne? Und das Problem ist ja auch immer bei Depressiven, du hast den ganzen Tag, denkst du auf Probleme rum, die du nicht lösen kannst. Also ich habe heute ein Problem, denke 8 Stunden darüber nach, stehe am nächsten Morgen auf und denke genau da weiter, wo ich aufgehört habe. Du kommst als Depressiver nicht auf den Punkt, dass du sagen kannst, das Problem ist jetzt für mich gelöst oder ich denke jetzt einfach morgen weiter drüber nach.
Wahrscheinlich ist es eben auch menschlich, wenn man irgendwann nicht mehr kann als alleinerziehender Vater von 4 Kindern. Wenn man 5 Tage auf der Bühne steht, die Fernsehshows rockt, die Fans begeistert und dann den Rest des Monats für die 4 Teenagerkinder versucht da zu sein. Ganz schöner Stress. Dann noch Depressionen, die eigentlich gar nicht geklärt und angesprochen und auch nicht behandelt wird. So sah das Leben ganz lange aus von Comedian Kurt Krömer. Heute im hr3 Sonntagstalk sprechen wir über Depressionen. Die hat er mittlerweile in den Griff bekommen und war mehr als 8 Wochen in einer Tagesklinik. Irgendwann, Kurt, ging's ja nicht mehr. Aber wann hast du denn gemerkt, ich muss hier die Notbremse ziehen? Hast du dich gefragt, wer bin ich eigentlich? Was passiert mit mir?
Ja, oder man hat halt wirklich so eine völlige Fehlabschätzung hingelegt, dass ich lange Zeit dachte, ich bin ein böser Mensch, so, ne? Weil wenn du jetzt, sagen wir mal, du beschäftigst dich den ganzen Tag mit dir selber, würde ich erstmal sagen, als Außenstehender, der sich mit Depression nicht auskennt, naja, du bist ein Egomane. Also du geht den ganzen Tag nur um dich, du bist narzisstisch veranlagt. Ich, so, wo man selber dachte, ey, sag mal, kannst du mal aufhören, über dich
Promi
jetzt selber
halt,
nachzudenken.
Ne? Könnte man auch sagen.
Ja, Promi, ne? So, ist mir, ich bin mir der Wichtigste und so und alles andere ist egal. Und dann, wenn ich so in meine Vergangenheit gehe, dann ist das ja nicht mein, das ist ja nicht mein Ich so, ne? Also ich bin nicht Egoman. Ich rede zu Hause so gut wie nie über meine Arbeit, weil ich denke, das ist mir jetzt egal. Also ich bin jetzt da abends vielleicht ein Prominenter, aber tagsüber nicht, ne? Und das passte nicht so zu meinem Ich, dieses andauernde Nachdenken und ja, darüber denke ich jetzt noch nach und dann gehe ich einkaufen. Weißt du, also ich dachte, du gehst jetzt für deine Kinder gerade nicht einkaufen, weil du 8 Stunden im Bett liegst und über dich selber nachdenkst. Mhm. Weißt du, da war so, dass da entstand so ein Selbsthass, wo ich dachte, ey, du mit deinen scheiß Problemen immer.
Ja, und es drohte dann ja eigentlich auch der Alltag zusammenzubrechen, weil Kinder brauchen was zu essen, die kommen aus der Schule und haben dann ja auch Erwartungen gehabt an dich als Vater.
Ja, klar.
Alle hatten ja Erwartungen, die mussten ja auch permanent abgeliefert werden. Mhm. Quote, Kühlschrank voll, Termin beim Kinderzahnarzt. Ist ja nicht so, dass du alleine da gelegen hast und noch nicht mal eine Pflanze gießen musst oder nicht mit dem Hund raus musstest. Du hattest ja Verantwortung.
Also als Alleinerziehender weißt du ja irgendwie, du musst ja alles machen. Also das ist ja ein Logistikunternehmen, das ist auch eine therapeutische Praxis, weil du musst auf die Kinder immer eingehen, auf die Sorgen, auf die Ängste und so. Ne? Du bist irgendwie Lehrer, weil du musst dann die Hausaufgaben machen und so. Ne? Also du hast ja mehrere Jobs irgendwie da intus.
Du hast vorhin das Wort Scham in den Raum gesetzt und gesagt, es gibt viele Punkte an Scham. Zum Beispiel gegenüber dieser Frau, mit der du kurz in der Beziehung warst. Hast du das Gefühl, auch gegenüber Partnerin oder den Müttern deiner Kinder oder deinen Kindern gegenüber?
Dass ich mich schäme? Mhm. Im Nachhinein sicherlich, ja. Weil ich einfach dann irgendwie nicht ehrlich war. So, ne? Das ist auch so, eine Zeit lang mal nicht ehrlich zu sein, ist auch dann irgendwann schambehaftet, dass man sagt, warum sind wir alle nicht ehrlich? Also warum sagen wir nicht so, wie es ist, weißt du? Ich laufe an einer schönen Frau vorbei und ziehe einen Bauch ein. Warum? Warum? Warum ziehe ich da einen Bauch ein? Was soll das, weißt du? Wenn ich jetzt mit der Frau zusammenkommen sollte, da habe ich 30 Jahre lang, ziehe ich denn den Bauch ein? Oder stehe ich nicht einfach dazu, weißt du? Wir sind bei Insta und hauen uns 3 Filter über die Fresse, wo ich so denke, naja, warum denn? Also du hast halt Pickel und hat Falten, steht doch dazu. Ne?
Und seit begegnet ihr euch heute anders?
Ich bin jetzt dicker irgendwie und jetzt schäme ich mich dafür, weil ich jetzt dicker bin oder was, weißt du? Oder ich bin zu dünn oder ich schäme mich, dass ich kein Porsche vor der Tür stehen habe. So. Also da sind so viele Sachen, das ist irgendwie, weiß ich nicht, viel, viel mehr offen drüber sprechen.
Und würdest du sagen, ihr begegnet euch jetzt auch innerhalb der Familie anders, offener, klarer, direkter?
Das lag ja an mir halt, ne? Also ich würde mal sagen, ich bin jetzt präsenter. So, das ist auch immer die große Frage, hast du es deinen Kindern erklärt? Und dann sage ich immer, naja, ich kann es ja dir als Erwachsener nicht mehr erklären, was eine Depression ist. Wie soll ich es deinen Kindern erklären? Aber durch die Präsenz, so, dass ich da bin, dass ich aufnahmefähig bin, dass ich mir was anhöre, dass ich Rückfragen stelle und so, dass ich mit dir im Gespräch bin, dass du das Gefühl hast, ich beschäftige mich mit dir gerade, ich höre dir zu, ich bin da für dich. So, das ist da und das lebt man Kindern dann vor.
Und
dann,
und das ist das ja auch, was sie wollen. Sie wollen ja diesen Austausch, die wollen dich ja anzapfen können und wollen dein Feedback.
Ja, die wollen auch mal am Essenstisch sagen, das schmeckt heute scheiße. So, weißt du, das kriegst du ja auch dann oben drauf geschenkt irgendwie. Das ist halt, die wollen sich auch mal nicht dafür interessieren, wie es dir halt geht. Mhm. Weißt du, wenn ich jetzt hier das 12. Interview führe, dann meinst du, da geht heute Abend die Tür auf und die Kinder klatschen.
Ja, davon gehe ich jetzt mal natürlich
dann, ja, die sagen, ach so, Bärbel Schäfer, ja, die ist toll, aber die anderen, die hättest du dir sparen können, weißt du? Also das kennt doch jede Mutti, jeder Vater. Der Tischler gegenüber ist natürlich der viel bessere Vater als jetzt Kurt Krömer, der da seine doofe Sendung hat oder er da immer seine Witzchen macht.
Obwohl sich peinlich. Natürlich jeder freut.
Du bist peinlich, Papa.
Ja, wahrscheinlich, aber obwohl sich jeder Außenstehender denkt, geil, Kurt Krömer auf dem Elternabend, das wird lustig.
Naja, was meinst du, die Kinder vom Tischler sind ja auch bei uns zu Hause. Und dann, weißt du, dann frage ich immer, naja, was ist denn jetzt und so. Also das ist ja bei jeder. Jede Mutter, jeder Vater ist irgendwie mal eine Zeit lang doof und dann kommt die große Erkenntnis. Und rückblickend jetzt war ich doch genauso. Und jetzt denke ich so, naja, wartet mal ab 20 Jahre noch, wenn ihr selber Kinder habt, dann werdet ihr schon sehen. Ne?
Ich bin Bärbel Schäfer, ihr hört den hr3 Sonntagstalk und ich frage mich gerade, wie ist das wohl, wenn du in einer Tagesklinik für Depression bist, die Tür geht auf Und da kommt jemand rein, den du aus dem Fernsehen kennst. Wie ist das, wenn Kurt Krömer mit dir im Stuhlkreis sitzt? War das für die anderen was Besonderes, lieber Kurt?
Also davor hatte ich ja große Angst, so dass ich dachte, ey, ich hoffe nicht, dass ihr mich jetzt hier nur als Komiker seht, sondern eben als ganz, in Anführungszeichen, ganz normalen Menschen, der hier ein massives Problem hat. Und hoffentlich muss ich mich da nicht erklären, hoffentlich muss ich den Mitpatienten nicht erklären, ich bin zwar Komiker, habe eine große Fresse, aber ich mache mich jetzt hier nicht über euch lustig oder so. Oder ich bin jetzt nicht der prominente Patient, der irgendwie immer eine Extrawurst gebraten bekommen muss irgendwie. Hoffentlich versteht ihr das, dass ich hier ein absolut seelisches Wrack bin und eigentlich auch überhaupt gar keinen Bock habe, mich hier über meinen Beruf zu unterhalten. Und dem war halt überhaupt nicht so. Also die Leute haben mich erkannt und waren aber sehr toll, weil sie halt sofort gerafft haben, ey, gucken dir doch an, das ist einer von uns, dem geht's richtig mies gerade.
Hat das Auskurieren der Erkrankung, der Depression viel Geduld gebraucht für dich?
Ja, weil ich absolut ungeduldig bin. Also ich hab's gerne irgendwie schnell so. Ne, ich war auch am ersten Tag war ich total ärgerlich über diese Klinik, wo ich dachte,
da passierte gar nichts.
Wir machen da um 9 Uhr eine Achtsamkeitsübung, also so eine geführte Meditation 20 Minuten lang und dann waren 3 Stunden Pause, wo ich so dachte, ihr habt euren Laden nicht im Griff. Also ihr müsst doch am besten jetzt 8 Stunden Einzeltherapie mit mir machen und dann kann ich schon mal 3 Wochen früher gehen. Ne, aber dass es da um Entschleunigung geht, dass es darum geht, weißt mach mal 20 Minuten eine geführte Meditation und denk mal 3 Stunden darüber nach, was jetzt gerade mit dir passiert ist. So, weißt du? Und das fand ich, das finde ich bis heute toll, dass ich jetzt immer auch zwischen Terminen dann sage, jetzt gehe ich um Block mal oder so. Ich gehe mal im Park irgendwie, ne? Guck mir irgendwie alles ganz genau an.
Ja, ist mal was anderes als eine Raucherpause an so einer Hintertür von einem Studio, ne?
Ja, würde ich ja auch machen. Mache ich dann auch, dass ich sage, ich gehe jetzt eine rauchen, aber ich gehe jetzt dabei irgendwie einmal ums Haus rum oder so, ne?
Also sind das so Dinge, die du damit in den Alltag mit hinübergenommen hast?
Ja, also ich habe vorher, dachte ich so, ich habe das Wort Achtsamkeit, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal, also in der Klinik ja, aber davor wusste ich gar nicht, dass das existiert, glaube ich. Oder ich bin es übergangen, weil man dann immer auch so bei geführter Meditation und seid mal achtsam, ne, da bist du ganz schnell bei Sorge, dich nicht lebe und Carpe Diem als Wandtattoo, so, weißt du, wo ich dachte, boah, lass das bitte nicht zu esoterisch werden, weil da bin ich überhaupt kein Freund von, aber achtsam zu sein, ist schon wirklich gut und hat mit Esoterik überhaupt nichts zu tun. Es sei denn, du steigerst dich da rein und lutscht dann dabei noch an Steinen oder so.
Nein, das machst du ja nicht. Du hast jetzt wahrscheinlich auch diesen rosa Springbrunnen zu Hause, ne? Wo das Wasser über diesen Stein läuft oder noch nicht?
Meinst du den von Astro TV? Da bin ich leider, in die Falle bin ich getappt. Da habe ich mir 30 von gekauft, ja. Weil die so preiswert waren.
Ja, klar.
19,90 für
aber
3.
Aber du bist einfach jetzt gut drauf und machst so Dinge. Das ist ja auch gut.
Ja, ich mache Dinge für mich, ne? Ich mache jetzt nicht Dinge, weil andere Leute sagen, also meine Freunde sagen mir immer, mach doch mal Yoga. Du bist immer so angespannt. Dann denke ich mal, was wie Yoga? Ich krieg da keinen Zugang zu. Also, ne? Ich mache Sachen, die für mich, wo ich denke, das ist für mich jetzt gut, aber mache nicht Sachen, die mir von außen angereicht werden.
30 Jahre, das ist eine so unglaublich lange Zeit. 3 ganze Jahrzehnte. Glaubst du, dass du meine letzte Frage für heute im Sonntagstalk irgendetwas, ja, man kann es ja nicht zurückholen, diese 30 Jahre, aber welche Spur ist noch so in dir als Wunde, wo du denkst, das ist einfach schade, dass ich es nicht eher erkannt habe?
Ehrlich gesagt gar nicht, weil also ich weiß nicht, ob das jetzt auch das Resultat von der Klinik ist zum Beispiel, aber dass dieses in die Vergangenheit zu gehen und zu sagen, ach Gott, hätte ich mal da, hätte ich mal hier, ist was für Depressive. Das macht ja ein Depressiver. Ein Depressiver ist immer in der Vergangenheit, da war alles schlecht und der Depressive ist auch immer in der Zukunft und sagt, es kann ja alles nur schlecht werden. Ne? Und was wir in der Klinik gelernt haben, ist, das beschäftige dich mit der Gegenwart, weißt du? Jetzt bin ich gesund, jetzt bin ich nicht depressiv, jetzt habe ich da rausgefunden, ich habe jetzt ein wunderschönes Gespräch mit Bärbel Schäfer. Was jetzt morgen passiert, nächste Woche, ob die Depression zurückkommt, damit werde ich mich auseinandersetzen, wenn es wieder vor der Tür steht. Aber jetzt nicht. Und rückblickend ist es auch so, dass ich jetzt nicht denke, das ist jetzt alles schlecht. Ich habe meinen Frieden, ich habe auch die Depression umarmt, wie die Pantheonsäule und habe gesagt, ja, das gehört jetzt eben dazu. So, shit happens. Ich bin jetzt 47 irgendwie, ich bin jetzt nicht mehr der Jüngste, also ich fahre jetzt heute Abend nicht mit einem Longboard nach Hause, aber ich bin noch fit und jetzt ist die schönste Zeit in meinem Leben. So ist das.
Dann hoffe ich, dass du jeden Tag in vollen Zügen genießt und ich danke dir für dieses Gespräch im HR3 Sonntagstalk. Lieber Kurt Krömer, Alexander Beuzahn, alles Gute.
Danke, Bärbel Schäfer. Tschüss.
Tschüss.
Schönen Sonntag noch.
Dir auch. Ciao. Tschö.